dann hören wir auf den Text, der heute Grundlage einer Puzzlepredigt ist. Wir wollen also ein bisschen puzzeln. Vier Brüder haben sich gemeldet dazu. Insofern bin ich gespannt, was der Herr vorhat. Also ihr müsst nur bis vier zählen, dann wisst ihr, wann ungefähr Schluss ist. Ne? Ist klar. Gut, also Michael, liest du uns den Text?
Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm ans jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sprach er, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff stiegen, legte sich der Wind. Da kamen die in dem Schiff waren, warfen sich anbetend vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn.
Es ist schon einige Zeit her, seit ich das letzte Mal vorne stand, aber ich hoffe, ich bin nicht ganz aus der Übung. Wir wollen heute ein drittes Mal, wenn ich das recht gezählt habe, einen Blick werfen auf das Leben von Petrus. Und Petrus ist ja sicher einer der markantesten Jünger Jesu. Wenn man nach den Jüngern Jesu fragt, dann fällt einem sicher zuallererst der Petrus ein, schätze ich mal, und dann vielleicht noch der Johannes, eventuell der Jakobus und noch ein, zwei andere, und dann hört es aber vielleicht schon auf. Ja, Petrus, einer der markantesten Jünger Jesu. Und das Ereignis, das wir betrachten wollen, das gehört auch zu den bekanntesten Episoden aus dem Leben des Petrus. Ich möchte den Text noch einmal lesen, auch wenn wir ihn gerade gehört haben, denn ich denke, es ist gut, dass wir uns den Text einprägen, um auch zu sehen, was der Text für uns bereithält. Ich lese also nochmal Johannes 14, die Verse 22 und dann noch bis 34. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Zwischen 3 Uhr und 6 Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie von Furcht gepackt auf, es ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich! Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Genezareth an. Ich habe in dem Text, oder ich möchte auf vier Dinge eingehen, die wir daraus lernen können. Vier Lektionen möchte ich es mal nennen. Das erste ist, dass diese Geschichte ja eine sehr handlungsstarke Geschichte ist. Da passiert so einiges. Und diese Geschichte ist auch sehr gut geeignet für Kinderstunden, für Jungscharstunden. Und sie ist uns wahrscheinlich auch sehr gut bekannt. Und wenn das so ist und weil das so ist, dann bestehen wir immer in der Gefahr zu denken, ach, der Text hat mir eigentlich gar nichts Neues mehr zu sagen. Oder es ist halt eine Geschichte für Kinder, die dann vielleicht Interesse bekommen, ein bisschen mehr vom Herrn Jesus zu hören. Aber ich hoffe, dass wir jetzt nicht in der Gefahr stehen zu denken, ach, die Geschichte, weil ich sie so gut kenne, sie hat mir eigentlich nichts Neues mehr zu sagen. Es ist halt, wie gesagt, eine Sonntagsschulgeschichte. Doch sollte das der Fall sein, dann sollte eigentlich unser Gebet sein, dass der Herr Jesus mit diesem Text auch noch oder wieder einmal zu unserem Herrn, zu unserem Herzen spricht. In 2. Timotheus 3, Vers 16 steht, die ganze Schrift, Altes und Neues Testament, ist von Gottes Geist eingegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen. Sie überführt uns von Sünde. Sie bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Also hier sehen wir eine vierfache Funktion des Wortes Gottes, der ganzen Schrift. Und dazu gehört eben auch diese Geschichte von dem sinkenden Petrus. Und somit dürfen wir auch gespannt sein und erwarten, ob und wie sich dieses Ziel auch in unserem Leben heute Morgen erfüllt, wie Gott durch sein Wort zu uns redet. Das war die erste Lektion. Ich will nun nicht so sehr auf Petrus eingehen, das machen dann hoffentlich die Brüder, die nach mir kommen. Ich möchte vielmehr auf die Rahmenbedingungen für das Geschehen um Petrus eingehen. Und dazu lesen wir zunächst einmal den Vers 22. Dort heißt es, gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Jesus nötigte seine Jünger. Nötigung ist ja auch ein Straftatbestand, soweit ich weiß. Und damit ist gemeint ein heftiges Drängen. Etwas, das keinen Widerspruch duldet. Und warum drängt Jesus denn seine Jünger so, dass sie sofort vom Ort des Geschehens verschwinden? Geschehen ist, das wird ja unmittelbar davor berichtet, dass Jesus die vielen Menschen speist mit sehr wenig, 5 Broten und 2 Fischen. Ich meine, dass Jesus hier wohl verhindern will, dass sich die Jünger so ein bisschen in diesem Wunder der Brotvermehrung sonnen und vielleicht auch feiern lassen für das, was da passiert ist. Denn wie geht es eigentlich uns, wenn wir Großes vom Herrn oder mit dem Herrn erlebt haben in unserem Leben, wo wir vielleicht sogar aktiv daran beteiligt waren? Kommt da nicht auch in uns so ein bisschen das Verlangen auf, dass wir uns ein bisschen feiern lassen, dass die Leute uns loben und ja, dass wir halt auch so ein bisschen im Mittelpunkt des Geschehens stehen, dass wir etwas abbekommen von dem Ruhm? Oder sind wir bereit, so wie das Jesus hier für seine Jünger auch will, dass wir möglichst schnell den Ort des Geschehens verlassen, in dem Hintergrund reden, dass wir nicht selber in den Fokus uns stellen, wodurch Gott allein die Ehre gebührt. Denken wir an Johannes den Täufer. Er hat einmal gesagt, er aber muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und darum geht es letztlich immer, wenn der Herr wirkt, dass er wächst, dass er groß wird und dass ich abnehme. Und ich abnehmen heißt, dass eben mein Ich in den Hintergrund tritt. Und das Ich ist ja immer da, das dicke Ich, wie es mal jemand genannt hat, das muss in den Hintergrund treten. Und deshalb sagt Jesus, geht schnell weg hier vom Ort des Geschehens. Ihr braucht hier nicht euch noch lang groß aufhalten und da von allen Seiten Glückwünsche und was weiß ich was annehmen. Dieses Problem, diese Versuchung will Jesus also von seinen Jüngern offensichtlich fernhalten und deshalb schickt er sie so schnell wie möglich weg. Er gibt ihnen ein neues Ziel, nämlich an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Und er will dann inzwischen die ganze Sache beenden, die Leute nach Hause schicken. Gehen wir nun zum Vers 34. Dann heißt es so lapidar: Sie fuhren die Jünger hinüber ans Land. Inzwischen ist auch Jesus in das Boot eingestiegen und legten in der Nähe von Genezareth an. Die Jünger kommen genau an dem Ziel an, das Jesus für sie vorgegeben hat. Nach all dem Geschehen, was da inzwischen war, diese stürmische Überfahrt oder der Petrus, der fast ertrunken wäre. Ich weiß nicht, ob sie so unbedingt noch damit gerechnet haben, dass sie an ihr Ziel ankommen nach dieser stürmischen Fahrt. Wir haben letztes Mal von anderen ein Bild gesehen von dem See Genezareth, wie der so friedlich da liegt. Und der See ist aber eigentlich ein ganz gefährlicher See. Da kommen immer ganz unerwartete, heftige Stürme auf. Und es ist also immer, ja, man kann sagen, lebensgefährlich, wenn man dann zu dieser Zeit mit dem Boot auf dem See ist. Aber die Jünger kommen trotz der schwierigen Turbulenzen, trotz der Probleme, die sie unterwegs hatten, auch an ihrem Ziel an. Und ich finde es so wunderbar, wie das auch in Matthäus im Parallelbericht bei Markus heißt. Da heißt es nämlich, er sah, wie sich seine Jünger bei dem Rudern abmühten. Und das ist etwas, was wir auch für uns in Anspruch nehmen dürfen. Wenn wir in schweren Turbulenzen sind, wenn wir in Schwierigkeiten sind, der Herr sieht es. Er sieht es. Und nicht nur das, sondern, das heißt ja auch in dem Parallelbericht, er stieg dann zu ihnen ins Boot. Der Herr kommt hinein in unsere Turbulenzen. Er kommt hinein in unsere Schwierigkeiten. Er lässt uns nicht allein. Und das ist eine wunderbare, ermutigende Botschaft, die wir auch aus diesem Ereignis, aus dem Leben des Petrus mitnehmen können. Kommen wir noch jetzt zur vierten und zur letzten Lektion. Und dazu lese ich jetzt mal diesen ganzen Parallelbericht bei Markus vor. Ab Vers 45, Markus 6. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer Richtung Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um zu beten. Bei Einbruch der Dunkelheit war das Boot mitten auf dem See und Jesus allein an Land. Er sah, wie sich seine Jünger beim Rudern abmühten, weil sie gegen den Wind ankämpfen mussten. Zwischen 3 und 6 Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst und schrien auf. denn sie alle sahen ihn und wurden von Furcht gepackt. Sofort rief er sie an: Erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Dann stieg er zu ihnen ins Boot und der Wind legte sich. Da gerieten sie vor Entsetzen ganz außer sich, denn selbst nach dem Wunder mit den Fladenbroten hatten sie noch nichts begriffen, weil ihre Herzen immer noch verschlossen waren. Sie fuhren hinüber ans Land und legten in der Nähe von Genezareth an. Ist euch da etwas aufgefallen? Dem Bericht des Markus. Da wird kein Petrus erwähnt, vor allem nicht, wie der Petrus auf dem Wasser läuft und fast untergeht. Wird nichts erwähnt. Warum ist denn das so? Und die naheliegende Erklärung ist die, der Markus, der Evangelist, der diesen Bericht verfasst hat, das war ein Begleiter von Petrus. Und der Markus hat aufgeschrieben, was er von Petrus über das Leben und das Wirken des Herrn erfahren hat. Und Petrus hat hier in seinem Bericht über die Überquerung des Sees, hat er einfach weggelassen, dass er da auf dem See unterwegs war und dass er fast untergegangen ist. Das lässt ihn ja in einem nicht so guten Licht erscheinen. Jesus nennt ihn ja bei Matthäus einen Kleingläubigen. Und deshalb hat er das wohl Markus auch gar nicht erzählt. Denn das, wie gesagt, lässt ihn nicht in einem so guten Licht erscheinen. Aber die Bibel berichtet, wenn sie von ihren Helden berichtet, von ihren Protagonisten, die Bibel berichtet realistischerweise immer auch von ihrem Versagen, von ihren Niederlagen, von ihrer Schuld. Und deshalb finden wir in der Bibel eben auch den Bericht des Matthäus. Und da steht die ganze Wahrheit drin und nicht nur die Hälfte davon. Und das ist jetzt die vierte Lektion, die wir daraus nehmen können. Wie sieht es eigentlich in unserem Leben aus, wenn wir ein Zeugnis geben? Wenn wir davon berichten, was der Herr in unserem Leben tut? Fällt es dir denn auch, wie mir, muss ich bekennen, schwer, eine Niederlage, ein Versagen, eine Schuld zuzugeben, beziehungsweise davon zu berichten? In der Regel geben wir gerne unsere Erfahrungen von Gebetsanhörungen weiter. Wie der Herr geholfen hat, was er Großes in meinem Leben getan hat, wie er geholfen hat, also wir berichten gerne von den Highlights unseres Lebens mit dem Herrn. Und das gehört natürlich zu meinem Zeugnis als Christ dazu, keine Frage, ganz natürlich. Aber es ist doch nur die eine Seite in unserem Leben mit dem Herrn. Warum hören wir kaum etwas von den Schatten, die auf unser Glaubensleben gefallen sind? Schämen wir uns deshalb oder fürchten wir, dass uns unser Ansehen, unsere Fassade ruiniert wird, vielleicht sogar unser Selbstbild zerstört wird? Ich möchte schließen mit einer ermutigenden Verheißung, die uns hilft, in dieser Sache auch einmal umzudenken. In Psalm 34, Vers 19 heißt es: Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind, und hilft denen, deren Geist zerschlagen ist. Jesus ist nah. Wenn das dein Wunsch ist, hier ist die Antwort darauf, wie der Herr dir nahe sein kann.
Schönen guten Morgen auch von mir. Ja, auch mich hat es beeindruckt, dass Jesus die Jünger genötigt hat, ins Boot zu steigen. Und ich habe daraufhin in den Text reingeschaut und habe gedacht, da ist viel Kontrastives drin. Und zwar in der Elberfelder diese Aber, die da immer genannt werden. Erstmal, nachdem er sie genötigt hatte, warum tut er das? Martin hat es bereits ausgeführt. Und ich denke auch, dass er gesagt hat, so, ich brauche jetzt meine Zeit mit dem Vater. Und er stieg auf den Berg für sich allein, um zu beten. Auch er hat seine Zeit gebraucht und er hat den Jüngern auch Zeit gegeben, über das nachzudenken, was sie da jetzt gesehen hatten und was passiert. Und so heißt es, kontrastiv, Vers 23, als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Hat er gebraucht. Das Boot aber, Kontrast, war schon mitten auf dem See, liegt Not von den Wellen, war schon weit weg. Der Herr war weit weg, aber Martin hat es ja auch schon ausgeführt. Er hat sie gesehen. Er hat seine Jünger gesehen, aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Seine Fürsorge war die ganze Zeit mit ihnen. Und wir wissen nicht, was er gebetet hat, aber ich kann mir gut auch vorstellen, dass er gesagt hat, Vater im Himmel, Sie sind jetzt auf dem See und ich weiß, du lässt ihnen da jetzt ein bisschen was entgegenstehen. Hilf ihnen. Und seine Fürsorgepflicht, die er hat, lässt ihn dann auch zu ihnen gehen. Das ist sein Aber. Schnell zu ihnen. Und als sie ihn dann sahen, wurden sie bestürzt und sprachen ein Gespenst. Bei Markus heißt es, als wolle er an ihnen vorübergehen, gar nicht drauf achten. Und sie schrien vor Furcht. Sie wurden bestürzt. Und ich sage, sie hatten einen Absturz. 5000 Menschen waren vorher gespeist worden. Mit wenig. Und kennen wir das auch? Wir haben etwas erlebt und dann kommt dieses Plumps in irgendwas rein. Ich kenne das nur zu gut. Oberstufenkollegen Martin und ich, wir haben oftmals den Abiturienten auch gesagt, ihr Lieben, wenn ihr jetzt das Abi hinter euch habt, dann ist die Anspannung weg. Ihr fallt in ein schwarzes Loch, wappnet euch. Ihr fallt in ein schwarzes Loch. Und so muss man auch oft denken dann im Glauben. Gerade wenn was Schönes passiert ist, gerade wenn so ein Erlebnis, wo man so aufblüht, tief Luft holt, ach, war das schön. Da bin ich inzwischen so weit, dass ich sage, Herr, jetzt hilf mir aufpassen. Jetzt mach mich bitte wachsam. Denn diese Hochzeiten so ungefähr fast abheben. Nicht, dass uns da der Teufel da einen dicken Bottich mit Matsch und Schlamm unter die Füße schiebt. Und dann saufen wir ab, auf gut Deutsch. Also wachet und betet. Und der Herr hat damals für seine Jünger gebetet und so betet er auch für uns. Und während wir sonst oftmals sehen, dass Jesus sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben, ruft er sofort. Sogleich aber, heißt es hier in der Elberfelder, sogleich, sofort, Jesus zögert nicht, sprach er zu ihnen, fürchtet euch nicht, seid guten Mutes, ich bin es. Keine Angst, ich bin da. Wir haben es, wir erleben es jetzt ja auch gerade mit unserer Enkelin, mit Ella. Wenn sie hinfällt, Omi ist da, ist gut. Mama ist da, ist in Ordnung, Papa hilft dir. Also seine Fürsorge ist sofort da. Sie war, obwohl räumlich getrennt, die ganze Zeit da. Und jetzt ist sie vor Ort. Ja, und jetzt kommt hier wieder unser, wie soll ich sagen, Draufgänger und ja, Schisshase. Wie kommt denn der Petrus auf die Idee zu sagen, Herr, wenn du es bist, dann sprich mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Befiehl mir das. Und Jesus sagt, er aber sprach, komm. Wenn wir mal so ein bisschen in die Geschichte von Petrus reinschauen, dann sind da auch unheimlich viele Kontraste. Begegnung mit dem Propheten, Herr, lass uns hier Hütten bauen. Dann ruft der Gott, Vater aus dem Himmel, dies ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören, die anderen drei verschwinden. Oder dann auch bei der Verhaftung, der zieht sein Schwert. Und dann kommt die Verleumdung. Kenne ich nicht. Warum begibt sich Petrus immer wieder in diese Gefahren? Er geht in den Hof hinein, dann Peter, bei der Verleumdung. Er setzt sich mit ans Feuer. Er will bei dem Prozess zugucken, beziehungsweise bei der Handlung durch die Kriegsknechte, die sie Jesus zuteil werden lassen. Was ist mit ihm? Auch hier. Er will immer bei seinem Herrn sein. Er will ihm immer ganz nahe sein. Und riskiert dadurch unwahrscheinlich viel und erlebt dadurch auch Abstürze. Es ist ein Lernprozess. Ihr erinnert euch vielleicht, vor ein paar Monaten in meiner Predigt habe ich gesagt, Petrus hat ein ziemliches Trainingslager. Ein sehr intensives Trainingslager, was das angeht. Aber genau das ist eigentlich das Schöne. Dass Jesus das zulässt, dass Jesus mit ihm das alles durchbuchstabiert und durchbetet. Und er sagt auch hier, ja komm. Und Petrus stieg aus dem Boot, ging auf dem Wasser, kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und fing an zu sinken, schrie und sprach, Herr, rette mich. Ja, das kennen wir auch. Klar. Wir schauen dann wieder auf die Umstände und dann auf einmal ist der ganze Glaube wieder weg. So wie die Jünger vorher gebrüllt haben, alles war weg, dieses tolle Erlebnis, es war alles komplett weg. Es war nur noch Gefahr da. Wir kennen das sogar teilweise exzessiv in unschönen Situationen. Wenn man uns zum Beispiel kritisiert, dass wir was falsch gemacht haben, die Abwehrhaltung oftmals. Beschämend, ich schäme mich so, wenn ich dann so eine Abwehrhaltung angenommen habe. Und inzwischen bete ich auch, Herr, hilf mir, dass ich einfach nur meinen Mund halte. Also Petrus schaut hier auf die Umstände. Das, was seinen Glauben in diesem Augenblick angreift. Davon lässt er sich überwältigen. Und dann tut das einzig Richtige. Herr, rette mich! Tun wir das auch in einer solchen Situation? Oder kommt dann der große Aktionismus? So muss ich dies, jenes, das und solches. Menschen sind, wenn ich das noch überlege, teilweise in der Schule, ich selber oder wie ich es dann auch an Kolleginnen und Kollegen erlebt habe, dann versucht man irgendwie was aufzuhalten, versucht erstmal selber Dinge noch zurechtzubiegen und erst wenn es gar nicht mehr geht, dann sagt man, ja, war ich, denk mal doch bloß mal an Mose. Ich habe eine schwere Zunge, ich kann nicht gut reden. Er schiebt alles von sich und irgendwann sagt er, jetzt schick doch wen du willst, doch bitte nicht mich. Endlich habe ich dich, sagt Gott dann. Aber warum tun wir das nicht sofort? Dass wir sagen, ich habe keinen Plan. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Und Petrus auch als letztes hier, rette mich. Und dann kommt es auch wieder, sogleich aber. Diese Fürsorge von Jesus. Sogleich aber streckt er die Hand aus. Er griff ihn und dann spricht er zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifelst du? Keine weiteren Vorwürfe hier. Und dann, als sie ins Boot gestiegen waren, dann legte sich der Wind und sie werfen sich vor ihm nieder, du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Also Petrus hier durchlebt alles in dem Augenblick. Aber man muss auch wirklich fragen, haben die Jünger wirklich was gelernt? Ihr wisst, die nächste Speisung umfasst nur 4000 Leute und es ist mehr Brot und mehr Fische. Gibt uns das zu denken? Es soll dir zu denken geben. Wenn es dir nicht zu denken gibt, dann hast du jetzt was zu denken. Es ist doch oftmals so, Jesus beschenkt uns mit etwas, gibt uns einen Gedanken durch den Geist, was wir ja heute feiern, gibt er uns einen Gedanken. Und wenn wir den sofort verfolgen, dann ist eigentlich, wenn ich so sagen will, der Erfolg der Maßnahme, was er mit uns vorhat, durchschlagend. Wenn wir dann aber erst noch Hände ringen, so wie Gideon, und sagen, könnte sein, dass, dann verringert sich die Kraft, wird es immer weniger. Und das finde ich auch so toll beim Petrus eigentlich, obwohl er so oft versagt. letzten Endes bringt ihn das lediglich dazu zu sagen, was bin ich eigentlich? Ich habe jetzt gerade in einem Buch gelesen und da wird auch von Franz von Assisi gesprochen, der dann auch gesagt hat, mich sucht Gott raus? Das kann nicht sein. Das kann gar nicht sein. Und nicht ohne Grund finde ich es auch dann so schön. Es steht auch wieder nur im Markus-Evangelium bei der Auferstehung dann. Da heißt es dann, als Jesus auferstanden ist, aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Warum wird der Petrus hier extra erwähnt? Weil der inzwischen die Lektion gelernt hat. Und wir wissen ja, dass er nachher dann auch diese Predigt hält, diese flammende Rede, wie der Martin sagt. Und frank und frei alles ausspricht und alles erträgt. Warum muss der Petrus hier extra erwähnt werden? Oder warum wird er extra erwähnt? Sagt es dem Petrus aber auch. Weil der nämlich sagen wird, geht ihr mal. Selbst wenn er mit mir noch was zu tun haben will, ich will mit mir nichts mehr zu tun haben. Endlich ist Petrus da angekommen, wo er ankommen soll vom Herrn. Und nicht umsonst sagt der Herr ja auch ihm, du wirst auch einen Tod sterben, ja? Du wirst mir nachfolgen, du wirst auch konsequent sein. Aber es wird durch viel Not gehen. Aber wir merken später dann auch im späteren Leben, dass Petrus gut trainiert war. Lassen wir das zu? Schämen wir uns nicht, wenn wir Abstürze erfahren. Schämen wir uns nicht, wenn wir solche Erlebnisse haben und dann doch sinken. Und schämen wir uns vor allen Dingen nicht so schnell wie möglich, wenn uns was schiefgegangen ist, wenn wir gefehlt haben, wenn wir gesündigt haben, zum Herrn zu gehen und es ihm zu bekennen. Oder wenn uns etwas unterläuft, noch versuchen, selbst zu reparieren. Das ist die Lektion, die ich hier auch unter anderem von diesem Erlebnis von Petrus mitnehme. Und ich wünsche euch auch von Herzen.
Ihr Lieben, Friede sei mit euch. Und es ist mir eine besondere Freude, auch an diesem Morgen hier heute zu stehen. Und so wie Martin es ja vorhin im Rahmen seiner Predigt bereits erwähnte, letztlich anzuknüpfen an einen Ort, über den ich bereits letzte Woche predigen durfte, nämlich die Erlebnisse eines Jüngers auf dem See Genezareth oder eben am See Genezareth. Und es ist ja nun eine Puzzlepredigt, das heißt, ich bin gehalten, mich kurz zu fassen. Also 60 bis 70 Minuten wären jetzt, glaube ich, nicht so schädlich. Wahrscheinlich wird dann der ein oder andere von euch unruhig. Wobei der Text es durchaus hergäbe. Deswegen möchte ich mal so anfangen, dass ich, als ich gewahr wurde, um was für einen Predigtext es heute geht, gleich spontan von einer gewissen Freude erfüllt wurde. Einfach, weil mir einfiel, dass dieses einer der ersten Texte war, über den ich als Lehrer eine Andacht gehalten hatte. Und zwar war es Anfang September 2005 in der damaligen 8D von einer Kollegin, die inzwischen nicht mehr lebt. Und das war nämlich der Mittwochmorgen, an dem Sponsorenlauf war bei uns in der Schule 2005. Da sollte ich nämlich mit der Klasse hin. Und da hatte ich genau diese Andacht, also diesen Text als Andachtsgegenstand, weil ich das damals schon so köstlich fand. Weil dieses Bild des Bootes auf dem Meer und das Bild dieses Bootes, das in Turbulenzen gerät und das die Menschen auf diesem Schiff Herzeleid erleiden, das ist eigentlich ein wunderbares Bild für unser Leben. Wie ich so dachte. Also diese Beschreibung ist auch ein, obwohl sie ja sehr real ist, ist aber gleichzeitig auch ein wunderbares Gleichnis für unser Leben. Für das Leben eines Christen. Dass wir also unterwegs sind, dass wir ein Ziel haben, aber dass es auf dem Weg zu diesem Ziel durchaus einiges an Schwierigkeiten geben kann und dass es sogar Schwierigkeiten sein können, die so groß und so gewaltig werden, dass wir fürchten, oh, das überstehen wir gar nicht, daran zerbrechen wir womöglich. Und das finde ich so wichtig, dass wir, und damit komme ich auch gleich zum ersten Punkt, dass wir uns als Christen auch dessen bewusst sind, die Tatsache, Kinder Gottes zu sein, bedeutet nicht, dass wir durch ein Leben gehen, in das frei ist von Not und Schwierigkeiten. Im Gegenteil. Und ich möchte diese 6 Predigtpunkte, die ich heute habe, sie sind aber sehr kurz, keine Sorge, sonst würde ich ja 2 Stunden hier stehen, die möchte ich zusammenfassen unter der Klammer Glauben ist. Und der erste Punkt, den würde ich mal so benennen: Glauben ist ein Christus erkennen in der Not. Und das knüpfe ich an die Verse 26 und 27. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sprachen: Es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Und hier finde ich es so interessant, sowohl Martin als auch Jochen sagten es bereits, dem Ganzen ging ja etwas voraus. Brot, Fischvermehrung, Speisung von 5000 Menschen durch ein kleines Häufchen Nahrungsmittel. Der Herr hat gerade ein gewaltiges Wunder getan und in Johannes 6 heißt es, die Menge wollte Jesus ergreifen und ihn mit Gewalt zum König machen. Und das ist ja auch mit ein Grund, weshalb Jesus sagt, kommt weg, schleicht euch. Fahrt raus, damit ihr jetzt nicht noch Teil werdet von diesem Tumult, der sich infolge der Speisung dort auftut. Und was erleben wir jetzt? Gerade nachdem dieses Wunder geschehen ist, passiert ist, dass durch die Not des Wellenganges die Jünger völlig verzweifeln und ihr Leben in größter Gefahr sehen. Und in dieser Not sehen sie denjenigen, der gerade noch gewaltige Wunder tat. Aber sie erkennen ihn nicht, sondern es bedarf erst hier des Redens des Herrn. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Und je älter ich werde und desto schwächer ich mich auch fühle, das mag für einige von euch vielleicht noch ironisch klingen, aber ich meine es, wie ich sage, je älter ich werde und desto schwächer ich mich auch körperlich fühle, desto mehr denke ich, wie gewaltig und wie wichtig sind diese Worte. Fürchtet euch nicht. Diese Worte haben Relevanz für irgendwelche belanglosen irdischen Probleme. Diese Worte haben aber auch eine Relevanz bis hin zu unserem letzten Atemzug. Dass wir auch in den letzten Augenblicken, die wir in diesem Leben zubringen, auch dann noch mit Gewissheit sagen können, Herr, ich brauche mich nicht zu fürchten, weil du mein Herr bist. Und deswegen ein Christus erkennen in der Not. Not bleibt uns nicht erspart. Und wichtig ist, dass wir auch in dieser Not immer wieder danach trachten, unseren Herrn zu erkennen. Und dass wir bereit sind, auch in dieser Not auf das Reden unseres Herrn zu hören. Wir sehen ihn vielleicht nicht. Und das würde uns Menschen ja gut gefallen. Nicht, wenn Bettina jetzt sagt zu Hause, oh, mir ist was runtergefallen und ich kann es gerade nicht aufheben, weil ich es heute im Kreuz habe, dann freut sie sich, wenn Dirk da ist und sagt, ja, warte, Schatz, ich heb's auch für dich. Das würden wir uns bei Jesus sicherlich auch so wünschen, dass wir ihn sehen, dass wir sagen können, Jesus, nun komm, da ist mir gerade was runtergefallen, heb's doch auf. Und trotzdem müssen wir erleben, nein, wir sehen Jesus nicht, denn wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Aber das ganz entscheidend Wichtige ist, ihr Lieben, Jesus ist mit uns mehr eingegangen als ein Ehevertrag. Dirk hat seiner Bettina versprochen, ja, ich will dich lieben und ehren, bis dass der Tod uns scheidet. Aber Jesus hat einen Vertrag unterschrieben, der noch viel gewaltiger ist. Er hat nämlich einen Vertrag unterschrieben, in dem er sein Leben hingab. Und die Unterschrift leistete er nicht mit Tinte oder mit Blei, sondern die leistete er mit seinem Blut. Indem er sagte so, und ich verbürge mich, dass ich dich durchtragen werde bis ans Ende. Und dass ich dich nicht versäumen und nicht verlassen werde. Und deswegen, auch in den Nöten, ist es so wichtig, dass wir unseren Herrn erkennen. Bei dem Erkennen sollte es aber nicht bleiben. Und damit möchte ich zum zweiten Punkt kommen. Glauben ist ein zu Christus gehen. Und das binde ich an Vers 28. Petrus antwortet Jesus und spricht, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, dass ich zu dir auf das Wasser komme. Ich möchte das jetzt insbesondere deutlich machen an dem Befiehl mir, dass ich zu dir komme. Es nützt uns nicht, wenn wir wissen, ja, ja, es gibt Jesus. Das ist schön, wenn wir das wissen. Aber der Herr würde jetzt sagen, ja, auch die Dämonen wissen es. Auch die Dämonen wissen, dass es mich gibt. Auch die Dämonen wissen, dass von mir Kraft ausgeht. Aber das zu wissen reicht nicht, sondern hier bedarf es wirklich der Tat. Hier bedarf es des Vollzuges. Hier bedarf es meines Hingehens zum Herrn. Und das ist das, was Petrus hier tut, bereitwillig. Glauben ist zu Christus gehen. Der dritte Punkt, Glauben ist noch mehr. Glauben ist auch ein Wagnis. Und das knüpfe ich an Vers 28 und 29. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf das Wasser. Da sprach Jesus, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Wir müssen uns vor Augen halten, also jetzt mal ganz ab von dieser wunderlichen Begebenheit, auf dem Wasser zu gehen. Mao Zedong ist ja auch kurz vor seinem Lebensende in die Fluten des Flusses da gestiegen und hat also der Welt signalisiert, dass er noch so kraftvoll ist, dass er auch nach der großen Kulturrevolution in der Lage ist, mal eben durch den Yangtze zu schwimmen. Wobei es ja Theorien gibt, dass das also nicht aus eigener Kraft war, sondern dass da Taucher waren, die ihn so ein bisschen eskortiert haben. Aber um die Öffentlichkeitswirksamkeit willen. Aber Jesus ruft Petrus zu sich auf das Wasser. Und wir müssen uns nochmal in Erinnerung rufen, schwimmen konnte dieser Petrus nicht. Also es wäre schon ein Wagnis gewesen zu sagen, ich schwimme zu Jesus. Denn das hätte der Petrus gar nicht gekonnt. Und er tut es trotzdem, wo man jetzt sagen kann, boah, was für ein Mann des Glaubens. Aber worum geht es im Glauben? Es geht nicht um gewaltige Taten, sondern es geht letztlich darum, Christus zu vertrauen. Und das kann ein Wagnis sein. Und als ich über diesen Aspekt des Wagnisses nachdachte, da musste ich unwillkürlich denken an den November 2011. Es war auch ein Mittwoch. Das war in der zweiten Novemberhälfte. Und an dem Mittwoch hatte ich vormittags Praktikumsbesuche. Meine damalige Klasse, meine damalige 10. Haupt- und Realschulklasse war im Praktikum. Und ich musste nach Horn, ich musste nach Schwachhausen, ich musste nach Brinkum. Und hatte festgestellt an dem Tag, oh, du hast nicht mal mehr genügend Geld auf deinem Konto, um den Tank, der gerade leer ist, zu befüllen. Also tat ich kurz entschlossen was, richtig, einen Roller hatte ich damals noch nicht, also fuhr ich mit dem Fahrrad durch Altbremen, um Praktikumsbesuche zu machen. Das Pikante an der Sache ist, ich hatte an diesem Tag noch einen Termin. Ich hatte nämlich am späten Nachmittag einen Termin beim Notar in Brinkum, weil es galt, einen Hausvertrag zu unterschreiben. Und ich weiß noch, wie ich durch Schwachhausen fuhr mit dem Fahrrad und an der Sparkasse vorbeikam und die Sparkasse mir der Anblick der Sparkasse mir signalisierte, ach ja, du hast ein leeres Konto. Und ich im selben Augenblick dachte, André, du bist eigentlich verrückt. Du hast also vor, heute Abend einen Vertrag für den Kauf eines Hauses zu unterschreiben und hast gerade nicht mal das Geld, um deinen Tank zu befüllen. Du bist verrückt. Und dieser spontane Gedanke, dass ich verrückt bin, führte mich ins Gebet. Und ich sagte, Herr Jesus, wahrscheinlich bin ich wirklich bekloppt. Aber, Herr Jesus, du weißt, dass ich über Monate hinweg diesen Aspekt des Hauskaufes geprüft habe. Ich bin ja kein Idiot, dass ich sage, ach ja, das kaufe ich mal eben Haus. Ne? Ich kaufe noch mal ein zweites Haus. Ich bin ja nicht bescheuert. Das habe ich ja über Monate geprüft. Habe gebetet, habe gerungen, habe gerechnet, Nächte durch. Und trotzdem war ich in dem Moment so, dass ich dachte, Herr, also, wenn ich falsch liege, dann solltest du mir das bald sagen, denn bis zur Unterzeichnung sind es nur noch wenige Stunden. Und dann bekam ich aber auch gleich wieder Frieden, weil der Herr mir sagte, Moment, du hast mir vom ersten Augenblick, als du darüber nachdachtest, dir dieses Haus zu kaufen, zugesichert, dass du dieses Haus nicht zu deiner persönlichen Befriedigung gebrauchen wirst, sondern dass du es auch nutzen möchtest, um für andere Menschen ein Segen zu sein. Und dieses Vorhaben werde ich segnen. Das war für mich trotzdem ein Wagnis. Genauso wie es für Petrus ja ein Wagnis war, hinzugehen zu Jesus. Und damit komme ich zum vierten Punkt. Glauben ist, es geht nämlich Hand in Hand mit diesem Aspekt des Wagnisses, Glauben ist ein sich lösen von irdischen Stützen. Ich hatte es ja eben schon gesagt, wenn Bettina etwas nicht aufheben kann, weil es vielleicht zu schwer ist oder weil sie es im Rücken hat, dann freut sie sich, wenn sie die irdische Stütze Dirk hat sozusagen, der es für sie aufhebt. Aber im Glauben geht es ja gerade darum, dass wir uns frei machen von irdischen Stützen. Gerade im Hinblick auf Glauben ist es wichtig, dass wir uns frei machen von irdischen Stützen. Denn eine irdische Stütze kann ja auch meine eigene Gerechtigkeit sein. Auch meine guten Werke, mit denen ich meine, mir irgendetwas beim Herrn zu erarbeiten, um mir seine Gunst zu verdienen, sodass ich nachher, wenn ich auf dem Sterbebett liege, selbstgefällig sagen kann, ach Herr, schau mal, das und das habe ich getan. Also eigentlich sieht es doch ganz gut aus. Auch wenn jetzt Feierabend ist, du hast es doch wirklich gut gehabt mit mir. Wer so denkt, dem kann man nur wünschen, dass er noch ein wenig Zeit geschenkt bekommt, bevor er dann endgültig hinübergeht in die Ewigkeit. Glauben ist ein sich lösen von irdischen Stützen. Glauben heißt auch, dass ich sage, ich lasse alles fahren, worauf ich mir womöglich etwas eingebildet habe. Alles. Und in der Gegenwart der Heiligkeit Gottes ist kein Platz auch nur für ein Jota eigener Gerechtigkeit, wo ich meine, ja, da habe ich mir doch was erarbeitet. Nein. Lassen wir bitte alles los und lassen wir uns vorbehaltlos fallen in die Hand dieses lebendigen Gottes, der, wie ich zum ersten Punkt sagte, einen unauflöslichen, einmaligen Vertrag mit seinem eigenen Blut unterzeichnet hat. Ich komme zum fünften Punkt. Glauben ist ein Sehen auf Jesus. Ein Sehen auf Jesus. Jetzt kann man sagen, ja, wieso? Du hast doch eben schon gesagt, Glauben ist ein Erkennen von Christus in den Nöten. Ja, ist richtig. Aber auf Christus sehen ist noch etwas anderes als ihn erkennen. Ich möchte dazu auf Vers 30 und 31 verweisen. Da heißt es nämlich, als er, Petrus, aber den starken Winzer, fürchtete er sich. Und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Wenn wir in Problemen sind, dann sind wir allzu oft versucht, auch nur noch diese Probleme zu sehen. Und dann sehen wir nicht mehr auf den Herrn, sondern dann kreisen wir uns in unserem Denken nur noch um die Probleme. Und es gab in den letzten beiden Wochen jeweils einen Tag, wo ich so sage, ja, da habe ich wenig gearbeitet zwangsweise, aber dafür waren diese Tage emotional hochbelastend. Am Dienstag vor einer Woche hatte sich im Rahmen des Trampolinunterrichtes eine Siebtklässlerin, die eigentlich sehr zäh ist, schwer verletzt. Und ich war mit ihr 7 Stunden im Krankenhaus, die Erziehungsberechtigten waren nicht erreichbar und die Ärzte sagten, wir müssen operieren. Es fing bereits an, dass sie Taubheitsgefühle entwickelte in der Hand und dieses Mädchen, ich war mit ihr über 3 Stunden im Notaufnahmeraum, weil der OP da an der Kinderstation belegt war durch eine Säuglingsoperation und dieses Mädchen schrie vor Schmerzen. Und wie gesagt, es ist eigentlich ein sehr zähes Mädchen. Es ist kein Mädchen, das jetzt weinerlich veranlagt wäre. Über 3 Stunden hinweg, Geschrei und viele Tränen. Und wenn man daneben sitzt als Lehrer, dann ist es, glaube ich, egal, ob du jetzt Lehrer oder Vater oder was auch immer bist, dann ist das sehr belastend in der Zeit. Und ich saß daneben ihr, ihr Kopf ruhte in meinem rechten Arm und ich dachte, Herr, also wenn ich jetzt irgendeinen Weg wüsste, diesem Mädchen zu helfen, dass seine Schmerzen zumindest weniger werden, dann offenbaren wir diesen Weg. Und immer wieder habe ich für sie gebetet und sagte, Herr, hilf ihr. Und als sie dann um 17 Uhr in den Operationssaal geschoben wurde, oh, was meint ihr, wie inbrünstig ich dann betete? Denn mir wurde ja klar, Moment, hier wird gerade eine Minderjährige narkotisiert. Es liegt keine Einwilligung der Erziehungsberechtigten vor. Und dann ging mir durch den Kopf, was wird wohl sein, wenn dieses Mädchen nicht wieder aufwacht aus der Narkose? Da wurde mir reichlich unwohl bei. Und da habe ich reichlich gebetet. Das war übrigens ein Tag, bevor ich Abiturprüfung hatte, die ich eigentlich an dem Nachmittag vorbereiten wollte. Und deswegen war das für mich ein emotional sehr, sehr ergreifender Tag. Und in solchen Situationen sich nicht zu verlieren in den Sorgen, in den Dingen, die einen anfechten. Das ist das, worum es geht. Sondern gerade in diesen Situationen auf den Herrn zu sehen und zu sagen, Jesus, ich habe hier nichts mehr zu bringen. Ich verzweifle hier, ich könnte hier verrückt werden. Aber genau in den Situationen auf den Herrn zu sehen und zu sagen, Jesus, du bist es. Von dir allein erwarte ich mir jetzt Hilfe und Trost. Und sei es, dass es ans Sterben geht, dann erwarte ich mir von dir nur noch, dass du mich durchträgst. Und dass ich, wenn hier gleich Schluss ist, meine Augen aufschlagen darf im nächsten Augenblick an deinem Angesicht. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Glauben ist, und das, da beziehe ich mich auf Vers 33, Glauben ist Anbetung. Und das, denke ich, ist ein schöner Abschluss. Da kamen die in dem Schiff waren, also die anderen Jünger, die das Ganze ja nun aus der Ferne erlebt haben, warfen sich anbetend vor Jesus nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Und ich denke, das ist das Ziel. Und wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann sehen wir da ja gewaltige Zeugnisse von. Wie sich die Menschen, die in der Gegenwart Gottes sich aufhalten dürfen bereits und die sich noch zukünftig dort versammeln werden, wie sie niederfallen, wie sie sich in den Staub werfen vor unserem Herrn und Heiland. Und wie sie ihn anbeten, wie sie ihn loben und wie sie ihn preisen. Und ich möchte euch ehrlich sagen, auf diesen Augenblick freue ich mich. Wenn wir aus diesem irdischen Lauf, aus diesem ganzen Trubel und Gedöns und Mist herausgezogen sind. Und wenn wir dann ihn anbeten und loben dürfen und sagen können, Jesus, nun dürfen wir wirklich schauen, was wir geglaubt haben. Und ich wünsche euch, ich wünsche uns, dass wir uns darauf freuen, bei aller Drangsal, die uns womöglich ereilt, die uns zu übermannen droht, dass wir unseren Herrn erkennen in der Not, dass wir zu unserem Herrn gehen, dass wir bereit sind, Wagnisse einzugehen im Glauben, dass wir bereit sind, uns von irdischen Stützen loszusagen und zu sagen, ich lasse das alles fahren, dass wir auf Jesus sehen und dass wir unseren Herrn anbeten. Das wünsche ich euch, das wünsche ich uns. Amen.
Ja, ich möchte anknüpfen, wo André auch seinen Ansatz hatte. Das Abenteuer der Nachfolge entdecken. Ich glaube, das ist eine Geschichte, wo wir unheimlich viel über Nachfolge lernen können. Jesus nachfolgen bedeutet den Schritt aufs Wasser wagen. Ein Wassergänger werden. Wie können wir Wassergänger werden? 4 Punkte. Erster Punkt, Wassergänger wissen um ihre Berufung und werden gehorsam. In unserem Text heißt es, sofort drängte Jesus seine Jünger, in das Schiff einzusteigen und hinüberzufahren. Und Vers 29 heißt es, Jesus sagte, komm, Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser. Die Bezeichnung Christ kommt im Neuen Testament nur 3-mal vor. Der Begriff Jünger 269 Mal. Es geht also nicht nur um Begrifflichkeiten, weit wichtiger ist der Lebensstil, der sich dahinter verbirgt. Was ist ein Jünger? Ein Jünger Jesu sein bedeutet, damals in einer Haltung der Lebensbereitschaft und Gehorsam zu sein. Ein Jünger Jesu wünscht zu tun, was Jesus ihm deutlich macht, selbst wenn es momentane Nachteile, Verunsicherung oder Schwierigkeiten mit sich bringt. Und er erlebt dadurch mit Jesus, was er auf keine andere Art und Weise erfahren kann. Kostet Jüngerschaft etwas? Ja, ganz klar. Nachfolge, die nichts kostet, lässt unweigerlich Zweifel aufkommen, ob das echte Nachfolge ist oder nur billige Gnade gelebt wird. Weshalb steht hier im Text eigentlich, dass Jesus seine Jünger drängte? Wir haben schon verschiedene Antworten gehört. Eine Antwort ist ja auch die, das Volk wollte nach der Speisung Jesus zum König machen. Und Jesus hatte Sorge, dass seine Jünger in das gleiche Horn blasen würden. Und deshalb will er seine Jünger aus dieser Menge herausnehmen. Und er sagt ihnen, ihr kommt jetzt raus aus dieser Welle der Begeisterung und ihr fahrt jetzt rüber. Ihr steigt ins Boot und fahrt los. Und die Jünger gehorchen. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist. Der Gehorsam zur Jüngerschaft bildet die Grundlage für tiefere Erfahrungen mit Jesus. Ohne diese Grundlage hätte Petrus die Herrlichkeit auf dem stürmischen See nicht erlebt. Jesus sucht nicht Bewunderer, sondern Nachfolger. Petrus wagte es auf das Geheiß Jesu, in das Boot einzusteigen und auf seine Aufforderung hin aus dem Boot auszusteigen. Welches Vertrauen, oder? Was bewegte ihn im Innersten? Es gibt trügerische Motive, die hinter manchem christlichen Engagement versteckt sind. Gott zufriedenstellen durch meine Leistung. Ich tue diesen Schritt, ich springe jetzt ins Wasser, damit Gott zufrieden ist mit mir. Dann liebt er mich. Aber Gott ist nie zufriedenzustellen. Vielleicht Überverantwortung als Motiv, als trügerisches, als falsches Motiv. Wir wagen den Schritt aufs Wasser, weil da eine riesengroße Not ist. und sonst niemand da ist, der hilft. Wir sehen, wie Menschen ertrinken und stürzen uns in die Fluten, dass man dadurch in völlige Überforderung kommen kann, wird oft zu spät erkannt. Oder Gruppendruck. Andere wagen den Schritt aufs Wasser, also muss ich das auch tun. Ich muss ihnen nacheifern. Eine solche Haltung führt oft in tiefe Unfreiheiten und Abhängigkeiten von anderen. Oder ein viertes trügerisches Motiv, Vorbildrolle. Ich leite ja in diesem Bereich, also muss ich mit dem guten Beispiel vorangehen. Ich muss diesen Angsthasen mal zeigen, was ein rechter Wassergänger ist. Dass man dadurch Menschen missbrauchen kann, erkennt man oft erst, wenn manche verletzt worden sind. Sicherlich enthalten manche Motive durchaus ihren Anteil an Legitimität. Nur alle diese Motive bieten keinen tragfähigen Grund, um auf dem Wasser zu gehen. Der einzige Grund, der einzige wahrhaftige Grund ist, Jesus hat mich erlöst. Er liebt mich einzigartig, unvergleichlich. Er hat die besten Absichten in meinem Leben. Und jetzt kommt das Entscheidende. Und Jesus sagt, komm. Jesus sagt, komm. Nachfolge kann nur als Antwort auf erfahrene, tiefe Liebe gelebt werden. Der zweite Punkt. Wassergänger wagen, aus dem Boot zu steigen, weil sie zwischen Dummheit und Vertrauen unterscheiden können. In unserem Text heißt es, bist du es, Herr, so befiehl mir zu dir aufs Wasser kommen. Warum stürzt sich Petrus nicht Hals über Kopf in das Wasser? Es geht in dieser Begebenheit nicht einfach um Mut und Risiko. Ein Nervenkitzel oder Adrenalinkick im Glauben. Die windgepeitschte See und der Sturm gegen 3 Uhr morgens waren auch für hartgesottene Fische eine echte Lebensbedrohung. Und da dann auszusteigen? Petrus merkt zuerst, dass diese Gestalt, die da auf dem Wasser kommt, übernatürlich ist. Gott gleich ist. Und so fragt er, bist du es, Herr? So befiehl mir, zu dir aufs Wasser zu kommen. Wassergänger erkennen die Gegenwart Jesu in ihrem Umfeld und vergewissern sich, ob das wirklich der Herr ist. Und dann erst steigen sie aus. Und das Geschehen macht deutlich, dass wir in Stürmen und Schwierigkeiten manchmal Augen des Glaubens brauchen, um zu erkennen, dass wirklich Jesus da ist. Menschliche Schwierigkeiten und Extremsituationen sind ein gern genutzter Treffpunkt Jesu, um uns zu begegnen. Aber wir müssen geistlich gesehen auch Ausschau halten, damit wir nichts verpassen. Reife Nachfolger lernen zu fragen, bist du es, Herr? Sie stürzen sich nicht aufgrund von euphorischen Stimmungen da einfach ins Wasser. Manche Unternehmung von Glaubenden zeugen leider immer wieder von Dummheit und fehlender Vergewisserung, ob es wirklich Jesus ist, der sagt, komm. Und nun stell dir vor, Jesus ruft dir in einer schwierigen Situation, komm, vertraue mir. Wie würdest du reagieren? Was wählst du, das Boot oder die Wellen? Das Boot ist immer noch relativ sicher und bequem. Aber wenn du im Boot bleibst, steht hundertprozentig fest, dass du nie auf dem Wasser gehen wirst. Wer auf dem Wasser gehen will, wer Gottes Macht erfahren will, muss aus dem Boot aussteigen. Was ist dein Boot? Wo suchst du Zuflucht, wenn das Leben stürmisch wird? In welchem Bereich deines Lebens schreckst du davor zurück, Jesus voll und ganz zu vertrauen? Dieses Boot zu verlassen wird vielleicht das schwierigste Vorhaben in deinem Leben sein. Aber es kann zum segenreichsten werden. Dritter Punkt. Wassergänger gehen Wagnisse im Glauben ein, mit dem Risiko zu versagen. Das heißt in unserem Text, Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie heftig der Sturm war, fürchtete er sich. Er begann zu sinken. Herr, schrie er, rette mich! Wir alle wissen, wie es ist, wenn wir Neues wagen. Ein Job, Dinge in Ordnung bringen, ein Gespräch mit jemandem angehen, von dem wir uns fürchten. Und dann sehen wir die Wellen, dann packt uns die Angst. Panische Angst. Ich kenne das aus meinem Leben nur zu gut. Schwierigkeiten haben immer noch die Macht, uns zu überraschen. Wir werden mit der Realität konfrontiert. Rückschläge, Gegenwind, Hindernisse. Ein Leben mit Jesus ist kein angstfreies Leben. Wir benötigen jeden Tag aufs Neue, neue Schritte aus dem Boot. Jeder Schritt aus dem Boot ist ein Schritt in unbekannte Gewässer. Wenn man aussteigt, muss man sich dem Sturm stellen, Vertrauen lernen. Da bleibe ich doch lieber, wo ich bin, im sicheren Boot. Da kann mir nichts passieren. Man kann sicherlich jetzt noch näher drüber nachdenken, über diese Hindernisse. Möchte ich jetzt nicht tun, da die Zeit schon vorangeschritten ist. Aber ich bin überzeugt, die wahren Versager sind nicht diejenigen, die aus dem Boot aussteigen, etwas für Jesus wagen, vielleicht sinken. Die wahren Versager hocken im Boot. Die wahren Versager hocken im Boot, die nichts riskieren. Die sich schön kuschelig eingerichtet haben, aber nicht sagen, ich verlasse meine Komfortzone, meine Sicherheit, ich steig aus. Ich gehe ins Risiko. Vierter und letzter Punkt. Wassergänger machen unvergleichliche Erfahrungen mit Jesus. Das heißt in unserem Text, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Weshalb sollen wir Schritte aus unserem Boot machen? Den Aufforderungen Jesu Folge leisten, um Erfolg zu haben? Einfluss zu gewinnen, stolz zu zeigen, dass wir etwas können. Der einzigartigste Grund, aus dem Boot zu steigen, gehorsam zu sein, ist Jesus, um ihm in seiner Herrlichkeit und Größe zu begegnen. Petrus sagte, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Petrus verließ das Boot nur aus einem einzigen Grund. Er wollte zu Jesus. Er wollte zu Jesus. Also nochmal diese vier Punkte im Überblick. Das Abenteuer der Nachfolge entdecken. Wassergänger werden. Willst du so ein Wassergänger werden? Erster Punkt. Wassergänger wissen um ihre Berufung und werden gehorsam. Wassergänger wagen, aus dem Boot zu steigen, weil sie zwischen Dummheit und Vertrauen unterscheiden können. Drittens, Wassergänger gehen Wagnisse im Glauben ein, mit dem Risiko zu versagen. Und viertens, Wassergänger machen unvergleichliche Erfahrungen mit Jesus. Ich für meinen Teil, ich will es wagen. Immer wieder wagen, aus dem Boot auszusteigen. Du auch? Manchmal müssen wir auf dem Boot ausharren, bis Jesus zu uns kommt. Nur aus dem Boot steigen, wenn Jesus grünes Licht gegeben hat. Komm, führt von fader Religiosität zu einer tiefen Gotteserfahrung. Amen.